So, ich habe immer mal wieder großen Respekt vor Menschen, die so universal Menschen sind, also die mehrere Gebiete haben, in denen sie absolute Spitze sind. Einer davon war zum Beispiel Leonardo da Vinci. Das war nicht nur ein Maler, sondern auch ein ausgezeichneter Mechaniker und Techniker und Ingenieur, würde man heute sagen. Und in beiden Bereichen war er also absolut spitze. Ich habe das nämlich auch versucht in meinem Leben, aber es hat nicht gereicht. Ein bisschen Musik und ein bisschen Theologie und ein bisschen Predigen und dann natürlich besonders gut Autofahren, aber mehr habe ich nicht geschafft. Heute haben wir so ein Universalgenie unter uns. Er ist Historiker. Er ist Theologe, er ist Lutheraner und von Geburt aus Jude. Und da gibt es noch einiges anderes zu sagen. Und Pfarrer ist er auch gewesen und heute noch am Predigen. Also ich begrüße Sie ganz herzlich.
Ja, Universalgenie.
Ich würde eher sagen, ich bin ein Universalversager. Und deswegen brauche ich meinen Herrn Jesu Christi so sehr. Wir beten. Ich schaute den Himmel an, jeden Tag neu zum blauen Himmel, unendliche Ruhe, als mein Volk geopfert war, brennende Opfer. Der Geruch von süßem Fleisch, das Geschrei von sterbenden Kindern, die Qual des Hungers, der Hass des Feindes. Nur nach oben schaute ich her, schaue ich immer noch und warte auf deine Antwort. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, das ist nicht eine Thema, die fängt mit Hitler an. Das ist eine Thema, die durch unsere ganze Geschichte, das Geschichte mein Volk Israel läuft. Menschen, die wollen uns loshaben. Die wollen uns ausradieren. Dieser Hintergrund, die tiefe biblische Hintergrund kommt direkt am Anfang. Bei der Schlange, der Böse, der immer andere Formen annimmt. Und er nimmt immer andere Formen der Judenhass an, Antisemitismus. Manchmal ist es, weil wir armselig und leben in Schmutz da in Osteuropa wie mein Vorväter. Oder weil wir zu reich und vornehm sind. Oder weil wir zu klug sind oder weil wir zu dumm sind. Viele dumme Juden gibt auch. In die Schule ging ich mit viel dumme Juden. In die Schule muss ich ehrlich dazu, vielleicht würde ich mich selbst sehen, aber es gibt viel dumme Juden, das kann ich bezeugen. Die dumme Juden werden reich, denn sie haben keine andere Gaben, ja. Das war immer der Fall, dass die Dummste werden die Reiche, die andere tun was Geistiger oder geistlich und wenn sie nicht was da schaffen kann, dann werden sie einfach Geschäftsleute und reich. Immer eine andere Art, Juden zu hassen. Und am Ende der Tag, der Judenhass nimmt eine sehr schlangenhafte Form an, Antizionismus. Wir sind für die Juden natürlich, was alles denen passiert und die armen Juden und so weiter. Aber gegen Israel sind die Medien überall in die Welt, sogar auch in Amerika zum guten Teil. Als ob die Juden und Israels zu Tränen sind, wo die ganze Hoffnung Israel zielt auf das Land, auf die vierfachen Segen Abraham, auf der Ankunft der Messias, eine der drei zentralen Punkte des jüdischen Glaubenskredo, Maimonides. Juden dürfte keine systematische Theologie machen, denn man kann kein System aus Gott machen. Nur diese 13 Punkte, zentrale ist die messianische Erwartung. Und gerade dieses Thema, welches direkt mit der Schlange anfängt, hat ein Buch sehr verdeutlicht. Ein Buch, das wir Juden natürlich sehr gut kennen, besonders gut kennen, weil es hat mit einer unserer Feste zu tun, mit Purim zu tun. Und das ist das Buch Esther. Der Versuch, Haman, sein Name sei erlöscht, sagt ein Jude, wenn er den Namen Hitler oder Himmler oder Haman oder solche Leute nennt, der will alle Juden umbringen. Der lebte im 5. Jahrhundert vor Christus unter dem König Ahasverus. Dieser König ist eine merkwürdige Gestalt, sicherlich kein guter, denn alles, was er entscheidet, entscheidet er vorher mit seinem Wein. Da steht, wenn Sie das Buch genau lesen, er hat genug getrunken und dann kommt eine Entscheidung. Ja, das ist nicht gerade ein Vorbild für uns Christen. Ich merke, wenn ich diese Texte lese über seine Feste, denke ich sofort an jemanden im Neuen Testament. Wissen Sie wen? Herodes. Herodes, das geht sehr herodianisch vor. Er veranstaltet ein großes Fest, um sein Reichtum, um sein Macht zu zeigen. Na, immer in der Bibel, aber immer, wenn lange Listen gemacht sind, lange Listen von was zu essen und trinken, das kommt weniger vor, oder lange Liste, was die Feinde hat gegen meine Volk zu tun, das ist immer lächerlich gemacht. Denn der Gott Israel wirkt nicht durch äußerliche Zahlen und Pracht, sondern er wirkt durch einzelne Menschen in Verborgenen. Es gibt Bewegungen unserer Zeit in die Christenheit, die sollen davon lernen. Nicht nur Riesenanzahl von Menschen, nicht nur Scheinwunder und so weiter, sondern in Verborgenen, in Privat. Durch einzelne Menschen wie Mordechai und Hadassah, Esther. Ich lese nur den Anfang, dass Sie eine gewisse Vorstellung haben, wie die Bibel mit dieser Macht und Pracht umgeht. Denken Sie, wo die Zielsetzung das ist, mit Satan. Jesus, ich gebe dir alles, was mit Macht, mit Reichtum, alles was die Schätze dieser Welt, das ist die Zielsetzung dieser Texte. Wir müssen die Bibel immer gesamtbiblisch sehen. Und Jesus lehnt das ab in tiefer Geborgenheit und Gehorsam in Bezug zu seinem Vater. Und so sehen wir in dieser Privatwirkung durch Mordecai hier eine Vordeutung dieser ganzen Entwicklung. Aber ich lese nur, dass Sie ein gewisses Gefühl haben, wie die Bibel sehr gerne ironisch herablassen gegen die Mächte und Kräfte dieser Welt. Tun wir das? Ja, wir schmunzeln, wenn wir hören über andere. Aber wie öfter sind wir verführt durch Zahlen, durch Macht, durch Reichtum, durch Heil Hitler. Wir sind Gottes erwählte Volk, nicht nur die Juden, sondern wir und so weiter. Wir sind alle verführbar durch irgendwas oder anders. Zu den Zeiten der Haschewerus, der König war von Indus bis zum Nil über 127 Länder. Als er auf seinen königlichen Thron saß in der Festung Susa, im dritten Jahr seiner Herrschaft machte er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, die Heerführer von Persien und Medien, die Edlen, die Obersten in seine Länder, damit er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königtums und die köstliche Pracht seiner Majestät viel Tage lang, 180 Tage. Und als der Tag waren, machte der König ein Festmahl für alles Volk. Und so ging weiter über. Und da hingen weiße, rote, blaue Tücher mit Leinen und scharlachenroten Schnüren eingefasst, silberne Ringen an Marmorsäulen, dann waren Poster, goldenen, silbernen, grünen und weißen, gelben, schwarzen. Und so geht's weiter, weiter, weiter. Wenn Sie das lesen, lassen Sie nicht verführen von Ihren Augen. Hier wird unter die Lupe gezogen. Hier wird jemand tief in Frage gestellt durch seine eigene Macht, seine eigene Pracht, seine eigene Selbstverherrlichung. Und was ist passiert? Er hat natürlich vier Frauen, aber er hat nur eine Königin. Und diese Königin heißt Vashti. Und nachher viel zu trinken gehabt, das ist ein Leitmotiv hier. Es gibt hier in Baden sehr gute Wein, das weiß ich, ja. Und ich trinke gelegentlich Wein um die Verdauung willen, aber bitte nicht viel Wein. Ich bin mein mutes Kind in solche Sache. Ein Glas Wein geht eine Auge zu, der zweite Glas Wein, der zweite Auge geht zu, ja. Und als der König gute Dinge war von Wein, ich lese ab Vers 10, wissen Sie, ich habe 10 Kapitel zu behandeln in 2 Vorträge, aber das können wir tun, denn es gibt 2 zentrale Kapitel, 3 und 4, und wir zielen auf denen. Und sie soll kommen, um ihr Schönheit zu zeigen. Na, ich glaube, dass jede anständige Jüdin oder Christ wird nicht, wenn der Mann ruft unter vollem Wein in ein großes Fest, sich zeigen will, um ihr Schönheitswillen. Das ist Erniedrigung. Ich habe ein gewisses Gefühl für diese Vashti, ja. Man soll als Juden vielleicht keine haben, aber ich habe Gefühl für sie, dass sie nicht kommt. Ich würde auch, ich bin keine schöne Frau, aber wenn ich so eine wäre, würde ich sicherlich nicht unter diese Umstände kommen. Sie kommt nicht. Und wie reagiert der König? Mit Zorn und Verachtung gegen das. Und was könnte die Auswirkung sein? Vers 17. Denn er wird diese Tat der Königin aller Frauen bekannt werden, so dass sie ihre Männer verachten. Das ist eine sehr interessante Aussage. Das bedeutet, hier wird ein Beispiel gesetzt, wenn der Mann was verlangt, dass die Frau es nicht tun. Und natürlich eine wunderbare Heldin für die Feministin, die gerade da sind, genau das nicht zu tun, was die Männer haben wollen. Aber ich würde sagen, wir müssen hier einen Mittelweg finden. Es wäre besser, wenn Vashti gekommen ist und ein Gespräch mit ihrem Mann darüber nachher gemacht, dass sie in Zukunft nicht kommt unter solche erniedrigenden und entwürdigenden Umstände und dass die Männer sind nicht da, ihr Frau zu befehlen, Dinge zu tun, die entwürdigend sind, sondern mit Mitgefühl und Liebe für ihr Frau zu handeln. Ich glaube, da sind sie einverstanden. So? Okay. Ich glaube, wir haben mehr Frauen hier. Ich glaube, die sind auf jeden Fall einverstanden. Ja. Ja, wir Männer aber auch, oder? Ja, das glaube ich. Der Vashti geht nicht sehr klug um, aber der König handelt nur, wenn er viel Wein hat, wie Herodes, und das ist sicherlich für sie entwürdigend. Aber sie ist letzten Endes auch Untertan der König in dieser Zeit, und wenn der König ein Wort spricht, dann muss jede Untertan das tun. Das muss man auch historisch berücksichtigen, auch wenn es uns nicht schmeckt, mich auch nicht. Dann schauen wir, was weiterkommt. Sie wird kein Königin mehr sein. Und da wird gesucht nach ein neue Königin. Und es war ein jüdischer Mann im Schloss zu Susa, ich lese ab Kapitel 2, Vers 5, der hieß Mordechai, ein Sohn Jairs, des Sohns Shimeas und so weiter, und der mit weggeführt war von Jerusalem nach Jechonia, der König von Juda durch Nebukadnezar, den König von Babel, in den Gefangenschaft geführt wurde. Und er war der Pflegevater der Hadassa. Da hören Sie gleich den Namen Hadassa. Ich glaube, Sie bringen gleich Verbindungen. Ich als Jude bringe sofort zwei Verbindungen zu dem Namen Hadassa, die auch Esther heißt. Es gibt eine große international jüdische Organisation, der heißt Hadassa. Und die ist genannt nach dieser Esther, nach dieser Hadassa. Und die sind da vor allem gute Werke zu pflegen, den Armen und so weiter, die Juden in Not in die ganze Welt. Wer von Ihnen war in Israel? Bitte Hände zeigen. Ja, das ist sehr schön. Und Sie haben die Bilder von Chagall gesehen. In welchem Krankenhaus war das? Der Hadassah-Krankenhaus. Ja, das geht, läuft, das ist ein geläufiges Thema für uns Jüde. Das bedeutet, aus diesem Namen, das kommt alles aus diesem Namen und aus der Tun von dieser Frau und der Mann, der hinter dieser Frau steckt. Denn hinter jedem guten Mann steckt eine gute Frau und hinter jede gute Frau, hoffen wir, steckt ein guter Mann. Das werden wir mindestens hoffen, ja? Wenn ich ein guter Mann bin, dann steckt auf jeden Fall hinter mir eine gute Frau. Da sitzt sie, ja. Und er war der Pflegevater des Hadassa, das ist Esther, eine Tochter des Ochheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und das als ein Beispiel für Menschen, die ständig reden, ach, wenn die Leute so als Pflegekind in Pflegeheim, man kann nichts von denen erwarten. Wir glauben nicht an sowas. Sicher, es ist schwieriger für denen. Das ist nicht zu zweifeln, vor allem in einer Welt wie hier. Aber Studien zeigen, dass solche Zwillinge, die in dieser Lage sind, ohne Vater und Mutter, adoptiert und so weiter, einer kann als Verbrecher, als Hure, wenn es so eine Frau ist und so weiter, als verdorbene Frau, und die andere was total anders sein. Lassen Sie nicht in diese psychologische und soziologische Zwänge hineinbringen und sagen, weil das so ist, selbstverständlich ist das so. Es ist nicht selbstverständlich so. Es gibt sehr viel bekannte und sehr viel gute Menschen, die so waren. Aber es ist auch nicht zu zweifeln, gegeben so ein Hintergrund, Es ist viel schwieriger, vor allem in die Welt, in der wir jetzt leben. Bestimmt gibt unter uns, ich frage nicht, aber bestimmt gibt viel Menschen unter uns, die so einen Hintergrund haben und die den Weg zu dem wahren Vater gefunden haben in Jesus Christus. Das glaube ich sehr stark. Und er war der Pflegevater des Hadassah, das ist Esther, eine Tochter des Oheim, denn sie hatte weder Vater noch Mutter und sie war ein schönes und feines Mädchen. Es ist sehr wichtig über diese Sache, natürliche Gaben. Die Bibel hat beides zu sagen, positiv und negativ, denn sie kann positiv wie negativ benutzt. Denken wir zum Beispiel an Stärke. Goliath ist eine starke, fürchterliche Heide. Aber Simpson, auch wenn er sicher verleitet war, ist ein großer Held durch seine Stärke. Das bedeutet, die Gaben, die wir haben, können so oder so benutzt werden. Eine schöne Frau kann sehr leicht benutzen ihre Schönheit und schnell zu Dirne werden. Aber wir haben in Malmsheim eine sehr hübsche Frau und sie war Christ. Und doch sie war unser Jugendkreis voll mit jungen Männern. Ich kann euch sagen, ja, das war nicht schlecht, ja. Ja, es gibt so oder so die Möglichkeit, Gaben zu benutzen. Das hat mit Stärke, das hat mit Schönheit, das hat mit Klugheit. Es sind gerade die Klugen, nicht zu sagen, dass die Pfarrer und Priester besonders klug, ich glaube das gar sind gar nicht, aber im alten Zeit vielleicht schon, dass sie versagen. Links und rechts, ein durchgehendes biblisches Thema. Die große Schuld liegt bei den Priestern, läuft doch das ganze Prophetie. Die Gegenüber von Jesu, die hohen Priester, Schriftgelehrte, die versagen die katholische Priester gegen Gottes Wort, gegen die Reformation, und die versagen zum guten Teil unser Pfarrer am Ende der Tage mit politischer Theologie, psychologischer Theologie und so weiter. Andererseits gab es ein Martin Luther, gab vor ihm ein Paulus und so weiter. Diese Gabe Intelligenz kann genauso benutzt. In Demut unter dem Herrn oder mit einer Superklugheit Gottes Wort zu zerfetzen, zu hinterfragen und sich selbst zu verherrlichen. Denken Sie daran an Ihre Gaben und wie sie benutzt. Auch Ungaben können zu Gaben werden. Behinderte ist eine Ungabe, weil man nicht tun kann, was andere tun kann. Aber es kann eine große Gabe sein. Behinderte Menschen rufen uns zu Barmherzigkeit. Wenn wir sehen jemanden in einem Rollstuhl, wenn wir sehen jemanden, der geistig behindert ist, es soll unsere Barmherzigkeit erwecken. So kann auch Ungaben beide. Eine kann sich selbst zerknirschen mit seiner Ungabe. Und die andere, Johnny zum Beispiel, ein berühmter Beispiel, die querschnittsgelähmt, was sie aus ihrer Ungabe. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist auch ein zentralbiblisches Thema. So ist es bei dieser Esther, dass ihre Schönheit wird was sehr Positives hier sein. Und es geht weiter. Sie gefiel denen natürlich und sie wird zum Königin werden. Aber hier zentrale Texte, 2. Kapitel 10. Aber Esther sagte ihnen nichts von ihrem Volk und ihrer Herkunft, denn Mordecai hat ihr geboten, sie sollt es nicht sagen. Es gibt eine Zeit zu reden und eine Zeit zu schweigen. Später wird sie die Zeit finden, zu reden. Wissen Sie, das war auch immer ein Problem bei uns Juden. Und ich kann mich erinnern, sehr persönlich, existenziell. Ich war in ein jüdisches Sommerlager. Ich war vielleicht 7 Jahre alt, 8 Jahre alt, ganz am Ende der Krieg. Wo es sehr bekannt war, dass Hitler sehr stark gegen die Juden, alle die Details in Amerika waren nicht bekannt. Und ich wachte auf. Und ich war ein Baseball-Amerikaner. Ich lebte nur für Sport und ich war ein sehr guter Sportler, so ein Mausgestalt, sehr schnell. Und ich wachte auf in der Mitte der Nacht und der verantwortlich für unsere kleine Gruppe, wir schlafen zu 5 da, ein Mann vielleicht 25 Jahre alt, war in Gespräch mit jemand, der ein Freund von ihm, der kommt von einer anderen Gruppe, wo er den betreut. Und er sagte, soll ich meine Freundin sagen, dass ich Jude bin? Und ich muss sagen, ich war erschreckt. Meine Eltern haben mir kein Wort gesagt über Verfolgung von Juden. Und ich war total erschreckt. Ich muss sagen, und das ist meine Art, ich lasse immer bei der zweiten Satz bekannt werden, dass ich Jude bin. Bei der ersten Satz, dass ich Christ bin. Bei der zweiten Satz, dass ich Jude bin. Ich schäme mich nicht, Jude zu sein. Und ich bin sehr bewusst Jude. Und ich sage das immer in Deutschland, auch vor ich Pfarrer war, habe ich überall bekannt gemacht. Niemand kommt in Gespräch mit mir, ohne dass er bei dem zweiten Satz lernt, dass ich Jude bin. Denn ein Jude soll sich nicht schämen, dass er Jude ist. Aber denken Sie, in meinem kleinen Ort, in Scarsdale, New York, wo viele Juden wohnen, viele Juden haben das versteckt, dass sie Juden waren. Bis der Sechstagekrieg. Und dass Israel mit großer Heldentum gezeigt, ein bisschen Muskel und so weiter, plötzlich alle Juden, die vorher nicht Juden waren, sind plötzlich Juden geworden, ja? Ja? Aber ich muss sagen, unter den Christen in Deutschland, ich erlebe was sehr merkwürdig. Früher hat man natürlich ausgelöscht, dass man jüdische Vorväter, jetzt erlebe ich von jedem fünften Mensch, dass er irgendwo bestimmt einen jüdischen Vorvater gehabt hat, ja? So geht es von beider Richtung, ja? Ja. Die Zeit, zu sein Judentum zu bekennen, war im Dritten Reich. Ja, nicht wahr? So ist es. Sie dürfte das nicht sagen. Später, das ist nicht ein Grundsatz. Er hat gewusst, sie kommt in eine Machtposition. Lassen wir Männer uns im Klaren. Frauen haben eine Macht über uns. Das haben sie immer gehabt. Ja? Also wir sind ehrlich mit uns selbst. Unter Juden ist das wohl bekannt, dass in der Tempel, das ist eine Macho-Sache. Ja, wir Männer sind unter uns, die Frauen haben ihre Sache, ja, mit dem Sache am Kopf. Die stehen da oben, wir stehen in Talmud, dass man nicht die Frauen angucken, sondern an Gott denken. Und wir sind unter uns und wir haben die Vollmacht, bis man nach Hause kommt. Isaac, putz deine Schuhe. Isaac, schau, dass der Tisch in Ordnung. Isaac und so weiter. Und dann findet der Machtwechsel statt, ja? Ja. Und deswegen bleiben die frommen Juden, jüdische Männer lange in den Synagogen, ja? Das ist klar. Aber Männer, liebe Männer, denken Sie an die Macht der Tränen. Sie lieben Ihre Frau und Sie haben die Frau verletzt. Und wie können Sie das, wie kannst du das mir antun? Und dann weicht unser Herz ja durch diese Tränen. Das sind die Macht der Frauen. Ich habe nie darüber gezweifelt, denn ich bin in ein Frauen zu Hause erzogen mit zwei älteren Schwestern, die lang über mich geherrscht haben. Ich kenne die Tatsachen und ich bekenne dazu, ja. Okay. Und das geht weiter. Esther fand Gunst bei allen, die sie sahen. Das war auch sicherlich erniedrigend, dass sie ihr Schönheit zeigen. Ein bisschen so wie die Schönheitssache heute zu tun. Das war sicherlich ein bisschen erniedrigend für ihr. Aber sie ging für alle und alle sagte, dass sie besonders schön war. Und jetzt mache ich sie aufmerksam auf Vers 16. Der da heißt Tebet im 7. Ja, eines Herrschaft in vorher, ich lese das Ganze, es wurde aber Esther zum König Aschwerus gebracht in den königlichen Palast im 10. Monat, der da heißt Tebet, im 7. Jahr seiner Herrschaft. Denken Sie, 10 und 7. 10 mal 7, die 70 Weisen, die sogenannte Septuaginta, die Übersetzung der hebräischen Bibel in Griechisch für die nicht-jüdisch sprechenden Juden, die die Mehrzahl damals war. Aber 10 und 7 sind durchgehende biblische Zahlen. 7, Schöpfungssaal, der Herr, der lebendige Herr der Schöpfung, und 10, die 10 Gerechten, die öfters umkippen in Ungerechten. Diese 10 ist sehr interessant. Die 10, die wollen das Land nicht übernehmen. Die 10 Kundschafter und die 2 richtige Zeugen, Kaleb und Josua, die sagen, wir übernehmen das. Die Juden brauchen 10 Männer, um ein Minyan, ein Gottesdienst, eine Gebetsgemeinschaft und so weiter zu machen. Und Jesus sagt, wenn nur 2 oder 3 versammelt, Gesetz gegen Evangelium hier. Manchmal gehören sie zueinander hier entgegengesetzt. Die 10 verlorene Stämme und die zwei, die bleiben. Judah, Jesus, Benjamin, Paulus. Aber 10 hat mit die 10 Gebote auch mit Gerechtigkeit zu tun, denn der gerechte Gott wird hier handeln. Der Herr der Schöpfung, der diese Schöpfungsgabe, Äste, die Schönheit, das ist eine Schöpfungsgabe. Das sollen wir nicht verneinen. Es ist eine Schöpfungsgabe. Es soll richtig benutzt werden, bescheiden benutzt. Hier geht es um die Schöpfergott und der Herr der Gerechtigkeit zusammen. Der kommt gerade in den richtigen Moment hinein. Ja, gut. Fertig mit dem Hochzeit. Ja, sehr schön. Ja, ja, es wird auch eine schöne Braut vielleicht geben, wenn dieser Text so, ja, alles über Schönheit geht. Ja, ja. Und dann kommt eine Nebengeschichte, die aber sehr wichtig ist. Manchmal die Nebengeschichten in die Bibel haben sehr tieftragende Bedeutung. Lesen Sie die Bibel sehr genau. Es gibt nichts Nebensache in der Bibel. Hier wird gesprochen, dass Mordechai entdeckt eine Verschwörung gegen den König. Und das wird aufgezeichnet im Buch der täglichen Meldungen für den König. Aber vergessen. Anscheinend vergessen, aber schriftlich dargestellt. An wen denken wir sofort? Der Träume gedeutet hat, mit bestimmter Verlangen für sich selbst und vergessen wird. An wen denken wir? Josef. Genau, das sind durchgehende biblische Themen. Gott tut, was scheint, an einem Nebenplatz zu sein. Esther ist zentral. Hier Nebenplatz. Und diese kann sehr zentral sein dann für die Entwicklung. Und jetzt lesen wir die zentrale Kapitel zuerst, Kapitel 3, und dann legen wir das aus und dann machen wir abends 4 und die Ende. Denn die ganze Buch im Grunde genommen ist eine Einleitung zu Kapitel 3 und 4 und eine Auswirkung aus diesen zwei Kapiteln. Hamans Anschlag zur Vertilgung der Juden. Ich lese das ganze Kapitel 3. Nach diesen Geschichten erhob der König Aschuveres den Haman, den Sohn, oh, diesen schweren Namen, Hamedatatis, den Agagita, und machte ihn groß und setzte ihn sein Stuhl über alle Fürsten bei ihm waren. Und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hat es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Da sprachen die Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai, warum übertrittst du des Königs Gebot? Und als sie das täglich zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, sagte sie es Haman, damit sie sehen, ob solch ein Tun Mordechais bestehen würde. Denn er hatte ihnen gesagt, dass er Jude sei. Interessant hier. Esther darf das nicht sagen, Hadassa darf das nicht sagen, aber er hat gesagt, dass er Jude sei. Und das ist auch wichtig. Denn dann kommt die Verfolgung und die Errettung. Und Gott zeigt seine Macht durch diese Errettung. Und das ist auch ein durchgehendes Thema in unserer Geschichte. Aber die Juden dann sagen, und Auschwitz, er hat nichts getan. Und was ist die Antwort? So hart wie das ist, Auschwitz ist immer vorgedeutet. Vor allem in Ezekiel 37. Auch die Männer im Feuer offen. Wir werden dort schreckliches Leiden kommen, aber das wird auch eine Zielsetzung haben. Die Rückkehr nach Israel, die Übernahme des Land und der Wegweisung zu die messianische Zukunft. Denn Jesus wird wiederkommen, wann und wie er will. Aber er kommt zu den Juden. Denn wir werden vorher entrückt, 1. Thessaloniker 4. Und lassen wir das niemals vergessen mit dem Mediendruck gegen Israel. Er kommt zu den Juden. Gottes Wege sind verborgene Wege. Und der Wege des Leidens ist der Hauptweg Gottes. Ich kenne niemanden, der zum Glaube gekommen ist, durch die Schönheit der Schöpfung oder durch das menschliche Liebe. Das kann Glaube vertiefen. Aber ich kenne viele Leute, die zum Glauben gekommen, weil sie geschlagen waren, weil sie krank waren, weil ihre Frau starb, weil ihr Kind überfahren oder irgendwas. Weg, die unser ganzes Leben in Frage stellt. Und dieser Weg muss gehen, um Gottes Herrlichkeit zu zeigen. Wie das steht in Ägypten. Diese Plagen muss geben, um Gottes Herrlichkeit zu zeigen. Und auch die endzeitliche Auschwitz gesehen. Und Gott sei Dank, ich war nicht in Auschwitz und ich muss das nicht persönlich erleben. Durch diese dunkel, was für uns schrecklich dunkle Weg, bis zu Gottes Sieg und ein Sieg für uns, nicht gegen uns. Und so ist es, liebe Brüder und Schwestern, mit unser Leiden. Wer harret bis ans Ende, wird selig werden. Leiden ist nicht Satans Werk. Leiden ist Gottes Werk, denn ein Leidensgott ist. Und er ruft in ein Leidens, nicht in ein Herrlichkeitsnachfolge, nicht in ein Haschwerische Nachfolge. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und das ist sehr gefährdet heute unter vielen Christen. Die wollen immer erleben, was sie erleben wollen. Und sie wollen über Gott herrschen, wie und wann sie über Gott herrschen. Und sie schaffen eine neue Theologie der Jüngerschaft, wo es keine Theologie der Jüngerschaft in der Bibel gibt. Das ist katholisch. Die wollen ein neue Mittel. Das sind die besondere begabte, geistesbegabte Prediger. Es gibt nur ein Mittel. Das ist Jesus Christus. Und es gibt nur einen Weg. Und das ist Leidensweg. Und wenn dieser Weg nicht gut genug für uns ist, dann können wir was anderes suchen. Aber nicht Jesus Christus. Denn Jesus Christus Weg ist ein Leidensweg mit Israel und mit uns. Wie Luther das tiefsinnig gesehen, der natürliche Mensch muss zerbrochen sein. Weil der natürliche Mensch steht gegen Gott, der Haschewerus, in jeder von uns. Hart gesagt, aber das ist biblische Wahrheit. Ich sage das auch zu Juden, die Auschwitz erlebt haben. Was für andere Trost soll ein Jude haben? Die Erkenntnis, dass meine persönliche Leiden nur ein Teil von einem gesamtvölkischen Leiden, die der Weg der messianischen Zukunft, an wen wir immer erwartet haben, immer Sehnsucht gehabt haben. Das ist seelsorgerlich sehr schwierig, zu jemandem zu sagen, in Not. Aber was für andere Perspektive hat man hier? Man hat nur diese heilsgeschichtliche Perspektive mit Israel. Jetzt sind wir Kapitel 3. Mit diesem schweren Namen lese ich nicht wieder. Und alle Großen des Königs, wo sind wir genau? Oh ja, Mordecai beugt den Knie nicht. Als Haman sah, dass Mordecai nicht die Knie beugte, noch für ihn niederfiel, wurde er voll Grimm. Darf ein Jude oder darf ein Christ beugen für weltliche Macht? Beugen ist Zeichen der Hoheit, diese Macht über uns. Aber wie viele Christen haben Heil Hitler laut gerufen? Und das ist genauso schlimm, wenn nicht schlimmer. Mein Heil kommt von Hitler. Beugen wir nicht ständig die Mächte und Kräfte dieser Welt? Wir müssen mit uns ins Gewissen hier gehen, ein bisschen. Wir sind da, nur eine zu beugen. Und das ist Jesus Christus. Und die Juden haben das immer als Gebot gehalten. Und wir Christen gehören in diese Nachfolge. In den Gott Israel, den wir als Jesus kennen. Nicht zu beugen die Mächte und Kräfte dieser Welt. Da müssen wir uns selbst prüfen. Tun wir das, um vorwärts zu kommen in unser Beruf? Haben wir sowas getan? Es gibt alle möglichen Zusammenhänge, in denen wir Mächte und Kräfte anders als Gott beugen können, ihre Herrschaft über uns annehmen können. Die Suche nach Gesundheit, die Hoffnung nach Wunderheilung. Ich habe mehrmals Wunderheilung erlebt und nie verlangt, weil der Herr kann Wunder tun, aber nicht, wenn ich verlange. Es ist ein Götzendienst, wenn ich das verlange. Das sollen wir uns sehr im Klaren sein, denn die Juden haben die Mächte und Kräfte dieser Welt nicht gebeugt. Das ist ein Grund, warum Hitler denen umgebracht hat, uns umgebracht hat. Merkwürdigerweise, wie Hitler seine eigene Sache so falsch verstanden, denn wenn er jüdische Intelligenz benutzt hätte, dann würde der Zweiten Weltkrieg gewonnen. Und Gott sei Dank ist das nicht der Fall gewesen. Denn wer hat die Atombombe entwickelt? Und wer waren mit die Deutschen, die Spitzenwissenschaftler? Die waren Juden. Der Mensch weiß nicht um sein eigenes Selbstinteressen. Deswegen beugen wir nicht andere Menschen. Was wir glauben, mein Wille geschehe, gut für uns, ist niemals gut für uns. dein Wille geschehe. Und eine Theologie, welche immer sagte, ich will, dass meine Wille geschehe, ich will geheilt, ich will reich sein und so weiter, habe ich in Amerika erlebt. Das amerikanische Evangelium. Wir waren da in der Nähe von San Francisco. Und ich habe gesagt zu meiner Frau, gehen wir in die Kirche, schauen wir, was los da ist. Ich ging in die Kirche und ich habe das amerikanische Evangelium erlebt. Wenn ihr nur glaubt, dann könnt ihr jeder kriegen, was er will. Der Gold, das war die Zeit der Olympischen Spiele da. Ihr könnt jeder ihr Gold, wenn ihr nur genug glaubt. Es ist entgegengesetzt zu dem Evangelium. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn wir mit Christus leben, wir müssen mit ihm sterben. Um das geht es. Und das geht hier über die Themen verbeugen. Wir verbeugen uns nur die Macht Gottes vor dem Kreuz, wie die Juden vor dem Gott Israel und nicht andere Mächte und Kräfte und vor allem nicht meine Mächte und Kräfte. Die Fernsehprediger, Einschaltquote 150.000. Als Haman sah, dass Mordecai nicht die Knie beugte, noch für ihn niederfiel, wurde er voll Grimm. Weil es geht um meine Herrlichkeit, nicht wahr? So ist die Menschen, die oben sind. Sie wollen immer mehr Macht. Ich habe einen Verwandten, der nur $200,000 im Jahr verdient und er hat Neid auf seinen Schwager, der $400,000 im Jahr verdient hat. So ist es. Je mehr oben, je mehr man oben und dann schnell die Köpfe rollen oben. Helmut Kohl war der Glückliche, der hat bis jetzt geschafft, ja? Das ist sehr ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Immer die Neid auf die andere, immer die Benutzung des anderen. Wenn Sie wollen die tiefste Auslegung dieser Thema, lesen Sie Der Tod von Ivan Iljitsch von Leo Tolstoi, ein tiefgreifendes Werk. Wie jeder will dieser Manns nachfolgen. Und jeder kommt, oh, wie geht's dir und so weiter. So ist in dem Menschenherz. Wir beugen uns vor Gott, nicht vor uns selbst, unsere Zielsetzung. Und nicht für die Mächte und Kräfte dieser Welt, nur vor Gott. Und das haben die Juden, wir haben viel von den Juden zu lernen. Aber sehr viel. Die andere Wange hinhalten, man sagt immer die Juden, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Unsinn. Wer hat immer die andere Wange hingehalten? Durch die ganze Seite, sogenannte christliche Abendland, wir. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir keine andere Wahl gehabt. Und wer hat unter den gesegneten Waffen einander immer abgemetzgert und geherrscht? Wer hat näher zu Jesus eigentlich gelebt? Es gibt diese wunderbare doppelt-dreifache Bild in Worms. Der triumphierende katholische Kirche, der armselige jüdische Friedhof sind der Reformation Denkmal. Und dieser Dreifach soll uns sehr nachdenklich machen. Aber es war ihm zu wenig, dass er nur an Mordecai die Hand legen sollte, denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordecai samt, sofort zu kollektiver Schuld. Wir sind gegen kollektive Schuld, auch deutsche kollektive Schuld. Die Deutschen sind nicht kollektiv schuldig an, was im Dritten Reich war. Ich sage als Historiker, als promovierter Historiker, es war die größte Massenbewegung in die Geschichte Deutschlands, des Dritten Reich. Mehr als die Reformation, die die zweitgrößte Massenbewegung war. Aber es hat denen, die die Knie nicht gebeugt haben, wie Elias später lernt, dass er nicht allein, das ist tausende andere, die die Knie nicht gebeugt. Aber die waren die Ausnahme. Die Mehrzahl haben passiv oder aktiv mitgemacht. Das ist kein kollektive Schuld. Es hat die Ausnahme, es hat die Bonhoeffers gegeben. Aber hier will er sofort das zu kollektiv. Die Juden sind schuld an der Tod Jesu. Ja, unsere Oberste haben gesagt, kreuzige ihn. Und sie sprachen für sich, und für die Antwortung, sie haben über das Volk, so ungefähr wie Pfarrer, extrem modernistische Pfarrer, reden für die Kirche, wo die Leute, die im Gottesdienst gehen, ganz andere Gesinnung sind als diese Pfarrer, ja? So ist das heute so Tag, nicht wahr? Sofort so eine kollektive Urteil gegen dieses Volk. Ja, aber auch klug, denn er wüsste, wenn dieser Mordecai die Knie nicht beugt, weil er Jude ist, dann wäre er kein anderer Jude. Die Knie beugen, sofort zu kollektiv. Und Hitler war in dieser Sinn nicht dumm, wenn er sagt, rassengemäß Jude, denn nach talmudischer Vorstellung, wer eine jüdische Mutter hat, ist ein Jude. Und er hat das göttliche Kenntnis in dämonische umgesetzt. Satan, der Äffchen Gottes. Sondern er trachtet danach, das Volk Mordecais, alle Juden, die im ganzen Königreich Ahasverus waren, zu vertilgen. Läuft durch unsere ganze Geschichte. läuft durch Ägypten, es läuft durch Babylon, es läuft durch Rom, es läuft durch, was wir im Spätmittelalter erlebt, es läuft, was wir in Hitler erlebt. Und ich wiederhole, was ich immer sage. Zionismus ist ein messianischer Wagnis. Denn wenn alle Juden wirklich in ein Land werden, dann kann alle Juden auf einmal vernichtet werden. Es war gerade die Trennung der Juden, und das läuft durch die ganze Erzvätergeschichte. Jakob trennt seine Leute, Lot und Abraham trennen sich. Es ist genau die Trennung, die führte zu der Tatsache, dass keiner alle Juden umbringen könnte. Auch Hitler nicht, der hat ein Dritter von uns. Ich habe Baseball in Amerika gespielt, habe immer noch ein schlechtes Gewissen darüber, wenn ich denke an, was mein Volk hier passiert ist. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Ahasverus würde das Pur, und aus das kommt Purim, das jüdische Fest, das los, und wir haben auch ein Spiel, ein Dredel. Was dreht, das ist jiddisch Dredel, ein Spiel zu Purim, wo man spielt mit diesem Spiel, ein Losspiel. In Bezug zu Purim. Wir haben auch eine schöne Hammentaschen, wir machen, schauen, wie er ausgeschaut, wir essen ihn auf, ja, das ist nicht so gut, ja. Hammentaschen nennt man das, das ist sehr süß und schmeckt sehr gut. Und dann singen, oh, today we'll merry, merry be, so ist es auf Englisch, was wir gesungen. Große Freudefest, der alle Juden umbringen, der wird selbst dann später umgebracht werden. Hitler hat natürlich dann Selbstmord, und er hat sein Volk geteilt und Schreckliche über dieses Volk gebracht worden. Das Schrecklichste war nicht, dass er bombt sei. Das war nicht das Schrecklichste. Das Schrecklichste war die Nachfolge Hitler. In seinen Namen, dass so viele Leute das getan haben. Man braucht Hunderttausende, das zu tun. Nicht nur ein paar Leute, um 6 Millionen Juden umzubringen. Und sehr, sehr viele Menschen haben gewusst darüber. Und man musste gewusst haben, 1933, die Juden sind unser Unglück, 1935 die Staatsbürgerschaft weggenommen, das bedeutet keine Rechte. Man darf nicht auf einen Bank sitzen als Jude, man darf kein Dackel besitzen, sogar als Jude. Ja? Das ging bis 1938, die Synagoge niedergebrannt, und dann die Juden verschwinden mit diesem ständigen Antisemitismus, zu sagen, wir haben nicht gewusst, dass die Konzentrationslager mit diesem Gasgift, aber das Schreckliches gegen die Juden passiert, musste jeder gewusst haben. Welche Form das annimmt, das ist eine andere Sache. Man sollte gewusst haben. Man wollte nicht wissen, was passiert ist. Aber das ist leider allzu menschlich, nicht wahr? Wenn Not da ist, denken wir vor allem an unsere eigene Not. Aber damit sind wir auch entblößt. Die Bibel entblößt uns, um zu überdecken mit dem Kleid der Gerechtigkeit, der Gerechten Jesu. Wir beugen die Knie nur in Demut und Schwachheit für ihn, nicht durch unsere Leistungen, sondern aus Buße. Das Pur, das ist das Los geworfen von Haman von einem Tage zum anderen und von Monat zu Monat, und das Los fiel auf den 13. Tag im 12. Monat, das ist der Monat Adar. Und Haman sprach zu König Ahasverus, er hat der Los, er entscheidet. So denken die Herrscher dieser Welt, dass sie entscheiden. Aber wer kommt ans Ziel, liebe Brüder und Schwestern? Durch dieses schreckliche Tun Hitler, sein Name sei erlöscht und auch sein Mitarbeitersname sei erlöscht, ist mein Volk zurückgeführt im Heiligen Land als messianisches Ereignis. Gott kommt immer ans Ziel. Und wer wollte Jesus umbringen? Das Satanische in uns. Und der Satan selbst. Und wer kommt ans Ziel am Kreuz? Jesus. Und wie war das mit Josef? Das Böse, seine Brüder. Und durch das ist Gott ans Ziel gekommen. Lassen wir niemals vergessen, das letzte Wort spricht Gott. Deswegen auch verbeugen wir uns nur für ihn in Demut, weil er der Allmächtige, der Herr der Geschichte. Mein Geschichte wie die Geschichte der Welt. So hoffnungslos, wie das manchmal ausschaut. Er kommt ans Ziel. Und es gibt ein Volk. Wie die Juden hier beschrieben sind, ist sehr interessant. Denn es gibt ein Volk, zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allem Lande deines Königsreichs. Und ihr Gesetz ist anders als das allen Völker. Und sie tun nicht nach dem Königsgesetz. Das ist ein durchgehendes Thema das Volk Israel und auch ein kurzgehendes Thema des Volk des Neuen Bundes. Sind wir auch nicht abgetrennt? Können wir Wein, Weibe und Gesang leben? Können wir Kinderabtreibung, was unter Heiden, und das sind die Mehrzahl, links und rechts tun? Können wir uns wie die Heiden benehmen? Haben wir ein anderes Gesetz, die Gesetz der Liebe, der Bergpredigt Jesu Christi? Ein anderes Gesetz, ein abgesondert Sein, eine andere Wirklichkeit. Wir leben in dieser Tradition. Wir sind alle Juden eingefügt in dieser Baum, Römer 11. Und alles, was im Neuen Testament gibt, hat tiefer alttestamentliche Hintergrund. Und der Weg des Volk Israel, wir sind ein kleines Volk jetzt, verachtet, hier in Deutschland. Verachtet. Warum? Vergeltung. Weil wir zu wenig für die Juden getan haben. Viel zu wenig. Und deswegen sind wir zu Juden gemacht. Nicht theologisch, sondern die Lage, in wen wir sind. Ein kleines Volk, verachtet von den anderen. Ach, diese Frommen, diese Märchenerzähler und so weiter. Ihr kennt das alle. Und das war die Lage uns Juden immer. Und jetzt habe ich zu meiner Frau gesagt, als ich Christ geworden bin, es schmeckt mir gut. Das ist genau, was ich immer als Jude erlebt habe. Ja, ein bisschen verachtet, abgesondert, anders. Wir sind gewohnt. Und diese abgesondert, diese anders, führt zu Mut. Mein Freund Manfred Siebald hat ein sehr schönes Lied. Mut, so fängt es an. Kennen Sie das? Mut, ja. Sehr schön, ich singe auch, ja. Ja, wenn Sie Gitarre spielen, dann singen wir zum Hochzeit, ja. Ja, ja. Mut. Wir brauchen Mut und wir werden das lernen. Denn wir sind viel zu sehr die sogenannte Schweigende im Land. Wir müssen lernen Mut und wir können das von den Juden lernen. Wer hat Kommunismus zerstört von innen? Ja, es gab Solzhenitsyn, es gab Christen, aber schauen Sie die Liste danach, wollen eine Jude nach dem anderen den Aufstand gegen diese Regierung, weil wir haben gelernt, wie das ist. Und wir Christen werden das auch lernen. Abgesondert mit einem anderen Gesetz, der Gesetz der Liebe, der Bergpredigt, auch Feindesliebe. Ein kleines Grupp zerstreut im ganzen Lande, so ist es genau uns heute. Und damit werden wir Mut lernen. Dieses Scheinchristentum des 19. Jahrhunderts, ja, man könnte sagen, eine christliche Kultur, aber wie viel waren echte Christen? Man ging in die Kirche, um seinen Hut zu zeigen. Neulich habe ich bei einem Vortrag ein Geschenk gekriegt. Gut, ich hoffe, dass niemand hier war, der bei diesem Vortrag war. Das war ein Ding. Manchmal erlebt Dinge, wo man nur die Kopf, ich habe keine Ahnung, was das war. Die haben mir das gegeben, ob ich das anziehen, ob ich das essen oder ich soll meine Frau geben. Das war eine Dinge, so wie das, mit allem möglichen Schmuck. Ich habe gesagt, das ist ein Hut für meine Frau. Nein, das ist kein Hut, ja? Sowas, ich weiß nicht, jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren. Was für die Ausgangspunkt, dass man...
Dass wir Mut brauchen, eine kleine Schar sind hier.
Ja, das... Durchblick, das ist, ich habe keinen Durchblick gehabt. Mut habe ich, würde das selbst angezogen, wenn ich muss, ja. Aber wir müssen sehen, ständig im alttestamentliche Texte, in alttestamentliche Gestalte geschehen, das Seelsorgerliche unserer eigenen Lage. Das Alte Testament ist nicht veraltet. Das Alte Testament ist so aktuell wie möglich. Und dazu, das Ganze zeugt von Jesus Christus, das ganze Alte Testament. Ich bin nicht gekommen, aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was zu erfüllen? Sein Bibel, das Alte Testament. Und es gibt ein Volk zerstreut und abgesondert unter allen Völkern in allen Ländern deines Königsreichs. Und ihr Gesetz ist anders als das andere Völker und sie tun nicht nach dem Königsgesetz. Immer diese Frage. Gebe zum König, zum Kaiser, was Kaiser gehört und zum Gott, was Gott gehört. Aber zum Gott gehört das Verbeugen. Und im Moment, wenn der Kaiser oder König verlangt, was Gott gehört, müssen wir in Widerstand kommen. Aktiv oder passiver Widerstand. Und den Knie nicht beugen. Und das hat Hitler sehr deutlich verlangt. Und das hat Kommunismus, Entschuldigung, sehr deutlich verlangt. Es hilft den König nicht, sie gewähren zu lassen. Und diese König machen sich zu Gott. Der Pharao hat sich als Gott betrachtet. Auf den Münzen, die Jesus in der Hand gehabt, war der Kaiser als Gott dargestellt. Hinter diesem Text steckt viel. Etwas mehr sogar als Luther verstanden hat. Er hat sich als Gott dargestellt. Gib zu König, was König gehört, und zu Gott, was Gott gehört. Und wenn der König sich selbst zu Gott machen, dann Widerstand. Ganz anders als Luther manche Dinge gesehen. Aber Römer 13 soll man auch dazu lesen. Gefällt es dem König, so lass er schreiben, dass man sie umbringe. So will ich 10.000 Zentner Silber darlegen in die Hände der Amtleute, dass man es bringe in die Schatzkammer des Königs. Ja, was ist die Ursache, die Juden umzubringen? Wir wollen was davon haben. Wie mir erzählt worden von Bruder und Schwester, Kristallnacht. Man bricht in ein jüdischer Laden, wo die Juden immer gut mit dir Leute ausgekommen sind, und stellt alles raus, ohne dass man ein Pfennig bezahlen muss. Wie viel jüdische Güter, ja, das wissen wir über den Schweizer Bankier und so weiter. Wie viel Geldgrund liegt dahinter? Wir nehmen das jüdische Geld, dann haben wir was davon. Und so hat sogar im Alten Testament Jude gesagt, wir töten nicht Josef, sondern wir verkaufen ihn, dass wir Geld dafür. Gerade dieses Thema, aber unter Juden. Liebe Bruder und Schwester, das ist aber sehr, sehr gefährlich. Ich kann mich erinnern, dass ich ging zu einer Veranstaltung, die normalerweise nicht sonderlich stark besucht. Das war weit weg von hier. Und als ich kam dahin, war es übervoll von Menschen. Ja, wir Pfarrer, wir sind ein bisschen eitel. Vielleicht Bruder Mössinger nicht so eitel wie ich. Aber gesagt, die kommen alle Jaffin zu hören, aber von wegen. Wissen Sie, wollen Sie alle da waren? Weil der Bürgermeister in der benachbarte Stadt hat gesagt, wir brauchen nur einen Juden abschlachten und sein Geld alles nehmen und dann unser Misere, finanziell Problem sind beendet. Das hat so ein Aufruhr, das ist für mehrere Jahre passiert, so ein Aufruhr verursacht. Er hat sein Amt natürlich, Gott sei Dank, in Deutschland verloren. Und alle kommen zu meinem Vortrag, das hat was Positives gehabt, mindestens für mich. Alle kommen, um Gottes Wort zu hören, weil hier war ein Jude, der erste Mal, der Jude als Christ, der da sprach. Dieser ganze Neid auf jüdische Reichtum, wissen Sie, Reichtum ist gefährlich. Ich komme aus einer sehr reichen Familie, ich kann reden hier mit sehr deutlicher Perspektive. Scarsdale, jeder Amerikaner weiß Scarsdale, ist der reichste Ort der Welt. Und mein Vater wohnt in Scarsdale. Und ich bin so erzogen. Ich weiß, was es unter die Reichen gibt. Ich komme nicht als ein Armer, der letzten Endes gerne reich würde und so redet. Ich komme als ein Reicher, der dieser Reichtum hinter mir in diesem Sinn gelassen habe. Ich habe mein Vaters Anwaltsbüro, mein Vater ist ein sehr bekannter Jurist. Ich habe das bewusst nicht angenommen und bewusst diese Werte nicht akzeptiert. Weil ich habe gesehen, was für oberflächliche Welt das ist. Die Welt von Prinzessin Diana, das ist diese Welt. Entschuldigung, die Aussage. Wer sie groß verehrt. Zwei große Menschen, wirklich vorbildliche Menschen, sind in die gleiche Zeit gestorben. Mutter Therese, die ein großes Vorbild für uns, bitte seien Sie nicht antikatholisch und sagen, weil sie katholisch ist, ist sie kein Vorbild, sie ist ein sehr großes Vorbild. Und die andere, Viktor Frankl, der größte Theolog unser Jahrhundert, weil er gegen Freud und gegen Jungen, gegen diese ganze Geschwätz und Glaube und Sinn des Lebens in den Mittelpunkt gestellt. Und was hat man in die Zeitung gehört? Diana, Diana. Die reiche Königin, die Diana, die Playgirl, die natürlich gute Werke tut. Ahasuerus tut auch gute Sachen unter Wein, natürlich. Ah. Was für eine verdorbene Gesellschaft ist das heute? Amen. Ja, so ist es. Das haben wir zusammen. Amen. Sie auch, ja? Ja, ja. Oder mögen Sie Diana? Sie war hübsch, ja. Das ist nichts zu zweifeln. Ja, ja, die war hübsch, ja, ja. Ja, ja. Fürchterlich, fürchterlich. Gefällt es dem König, so lass er schreiben, dass man sie umbringe. So will ich 10.000 Zentner Silber darlegen in die Hand der Amtleute, dass man es bringe in die Schatzkammer des Königs. Der König tut alles unter Wein. Positiv wie negativ. Er sei nix. Und was tut die Gesellschaft heute? Sie tut alles. Sie betet Hitler an, sie betet Wohlstand an, sie betet Baal an, sie betet Okkult an. Esoterische Tage habe ich gesehen, als ich da in München war, zwei große esoterische Tage. Was für theologische Bücher. Einer hat Interesse, Bücher von mir in Englisch zu übersetzen. Ich habe nichts dagegen. Und Was lernt er von der Verlag? Er ging zu einem Verlag. Er war nicht gerade unsere Richtung, aber er wollte da. Und die haben gesagt, wenn es esoterisch ist, dann drucken wir das. So ist das. So ist das überall in der Welt. Die Welt läuft alles nach. Eines aber nicht. Der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der einzige Weg, der einzige Wahrheit und der Weg zum ewigen Leben. Liebe Brüder und Schwestern, wir brauchen Mut, das Richtige zu tun, das Richtige zu leben aus seiner Kraft, in seiner Nachfolge. Schwach mit die wahre Schätze, der wahre Schatz im Acker, der wahre Perle. Wertvoller als alle die Schätze dieser Welt. Jesus Christus, er und er allein. Amen. Wir beten. Ja, Herr Jesus, wir wollen stille zu dir sein. Wir wollen ehrlich mit uns selbst sein, mit unser Sinne und unser Ziele. Und wir wollen bewusst im Herzen beugen für dir. Denn du bist der Allmächtige, allmächtig vor allem in deiner Schwachheit am Kreuz. Gib uns die Kraft, diesen Weg mit dir bewusst zu gehen. Schwach und ausgeliefert diese Welt, aber reich gemacht in die Nachfolge von dir, der wahre gute Hirte. Amen.